You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job posts seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ13. Just go to Indeed.com/PODKATZ13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.
Work takes up most of your time. That's why you should use Stamps.com to save time with your mailing and shipping. Stamps.com will simplify your postage needs and add valuable time back into your workday, so you have flexibility to focus on more important things. Stamps.com can handle your mailing and shipping needs with rates up to 88% off UPS and USPS. Send invoices, checks, certified mail, packages, and anything else you need to keep your business running with Stamps.com. If you sell online, connecting with every major marketplace and shopping cart is easy. Plus, you can schedule package pickups through their dashboard and automatically see your cheapest and fastest shipping options from different carriers with Stamps.com's Rate Advisor. Add more flexibility to your workday with Stamps.com. Go to Stamps.com/program to sign up for a special offer. No contract, cancel anytime. That's Stamps.com/program.
Warum ist jetzt dieses Buch und die Autorin so erfolgreich gewesen? Mhm. Es liegt einfach daran, dass Menschen, gerade was Ernährung angeht, häufig wenig Hintergrundwissen haben. Und wenn jemand daherkommt, der sagt, ich hier, ne? Ich stelle mich jetzt hier hin und ich weiß es, ich habe eine einfache Methode, mit der ihr alle eure Probleme in den Griff bekommt. Das ist so ein bisschen die Messias-Methode und verheißt den Menschen eine einfache Methode und sagst, du musst einfach nur auf den Zucker achten, dann wirst du schlank und schön und leistungsfähig und lebst länger. Ja, das ist ja sozusagen vereinfacht das Modell gewesen dabei.
Dr. Matthias Riedel, gesünder Leben mit dem aus dem TV bekannten Ernährungsdoc und Elisabeth Jessen.
Es gibt einen Bestseller, der Glukosetrick heißt das. Das habt ihr bestimmt schon gehört oder vielleicht auch gelesen. Fachleute sind aber gar nicht so sicher, dass das so richtig ist, was da drin steht. Und darüber wollen wir heute sprechen in dieser Folge. Ich bin Elisabeth Jessen und begrüße wieder ganz herzlich Dr. Matthias Riedel. Ihr kennt natürlich alle Dr. Matthias Riedel. Ich stelle ihn trotzdem noch mal kurz vor. Er ist ärztlicher Direktor des Medicum Hamburg. Er hat die MyFoodDoctor-App entwickelt. Er ist Ernährungsdoc und er ist Chefredakteur der Zeitschrift Ist Dich Gesund und hat einfach die große Kompetenz, uns jetzt zu diesem Buch etwas zu erzählen. Und Matthias, ich muss dich nicht fragen, du kennst das Buch natürlich.
Ja, ich weiß nur nicht genau, wie man die Autorin ausspricht. Ist das amerikanisch? Jessie Enchospé oder ist es Jessie Enchospé?
Ich würde ihren Vornamen jetzt einfach weglassen und sagen Madame Enchospé.
Madame Enchospé.
So könnte es heißen, ich weiß es aber auch nicht.
Genau, genau.
Also, aber was wir wissen, sie ist Biochemikerin und jetzt nicht völlig fachfremd. Das könnte man nicht sagen.
Nein, das kann man nicht sagen. Sie hat Mathematik und Biochemie studiert. Das ist ja immer schon ganz gut, um sich in diese biochemischen Vorgänge im Körper reinzudenken. Das ist richtig. Wenn man es mal so betrachtet, wie kommt sie da drauf, sich selber übrigens Goddess of Glucose zu nennen oder Glucose Goddess, also die Zuckergöttin, ja, das ist schon ein Titel, wenn man sich damit selber krönt. Aber gucken wir mal in die Details rein. Sie hat damals kennengelernt die dauerhafte Glukosemessung, wie sie bei Diabetikern durchgeführt wird. Man kriegt ja so einen kleinen Knopf in den Armen, das habt ihr sicherlich auch schon mal gesehen. Vielen Menschen, immer mehr, haben diesen Knopf im Arm und der überträgt halt die Blutzuckerwerte aus dem Gewebe in ein Gerät und Da können die Diabetiker dann feststellen, wie hoch der Blutzucker ist. Es ist also eine bahnbrechende Entwicklung für Menschen mit Diabetes
gewesen.
Das ist
so ein Sensor, dann, den piekt man einmal da rein, der bleibt dann da drin. Ich habe das auch mal getestet. Und dann kann man auf dem Handy ganz wunderbar immer abrufen, wie ist gerade der Stand. Und dann kriegt man so eine Kurve und denkt, ja, gerade gut, gerade nicht so gut. Du sagst, es ist eine bahnbrechende Entwicklung, dieses Gerät.
Genau, das ist für Diabetiker eine bahnbrechende Entwicklung. Allerdings muss man einschränkend sagen, und das wissen auch alle Diabetiker, dieses Gerät misst halt nicht den Blutzucker im Blut, was der Körper selber macht, wenn er auf Blutzuckererhöhungen reagieren möchte, sondern er misst es im Gewebe. Und das hat eine gewisse zeitliche Verzögerung. Also es ist nicht eigentlich immer der echte Blutzuckerwert, sondern nur der Gewebeblutzuckerwert, und der ist erst in der Verzögerung messbar. Aber diese Methode ist ja quasi viral gegangen, diese Blutzuckermessung von der Firma, den ich jetzt nicht nennen will. Und die hatten also teilweise auch wirklich Schwierigkeiten, Blutzuckerknöpfe nachzuproduzieren. Es gab lange Wartezeiten und es hat für Diabetiker das Leben enorm leichter gemacht, weil die natürlich auf diese Blutzuckerwerte reagieren müssen. Und wenn man jetzt einmal die Aussagen von Jesse einmal überprüft, muss man sagen, ja, Zucker und der Blutzuckerverlauf ist wichtig. Und je flacher der Blutzuckerverlauf, desto gesünder ist unser Stoffwechsel.
Das ist aber ja keine neue Erkenntnis, die sie uns da anbietet, oder?
Genau.
Das weiß man ja eigentlich.
Das ist eine neue Erkenntnis. Das ist keine neue Erkenntnis. Und insofern ist das nichts Neues. Warum ist jetzt dieses Buch und die Autorin so erfolgreich gewesen? Es liegt einfach daran, dass Menschen, gerade was Ernährung angeht, häufig wenig Hintergrundwissen haben. Und wenn jemand daherkommt, der sagt, ich stelle mich jetzt hier hin und ich weiß es, ich habe eine einfache Methode, mit der ihr alle eure Probleme in den Griff bekommt. Das ist so ein bisschen die Messias-Methode und verheißt den Menschen eine einfache Methode und sagst, du musst einfach nur auf den Zucker achten, dann wirst du schlank und schön und leistungsfähig und lebst länger. Ja, das ist ja sozusagen vereinfacht das Modell gewesen dabei. Und so funktioniert ja eigentlich auch jede neue Methode in der Ernährung. Wir haben eine einfache Methode, sei es jetzt Fasten rettet dich, ja? Oder du musst auf den Zucker achten. Das ist die Methode. Das ist die Suche nach dem Stein des Weisen. Und der läuft eigentlich in der Ernährungsszene ständig. Und es wird dann immer gut vermarktet. Und das hat sie ja gemacht. Als Goddess of Glucose oder Glucose Goddess. Ist sie in den sozialen Medien sehr erfolgreich gewesen und damit war sozusagen kein Halten mehr. Also, einfache Methode, im Kern eine wahre Aussage. Ja, der Blutzucker ist wichtig und je flacher, desto besser, je normaler sowieso. Das sind ja auch Empfehlungen, auch die entsprechen den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Also soweit eigentlich nichts Neues.
Wo fängt es dann an, für dich kritisch zu werden? Weil es klingt ja so an. Dass
Immer wenn ich Menschen verspreche, du musst dich eigentlich nur um den Blutzucker kümmern, dann werde ich skeptisch und darum geht es nämlich nicht. Weil nämlich die Autorin sich auch hinstellt und sagt, also du kannst jetzt Lebensmittel testen, wenn die bei dir zu einem Blutzuckeranstieg führen, dann ist es schlecht für dich. Und nun ist es leider so, dass die Blutzuckerwerte bei jedem, auch auf andere Nahrungsmittel oder auf gleiche Nahrungsmittel, bei denen unterschiedlich reagieren. Das heißt, wir beide könnten jetzt ein Schwarzbrot essen.
Und der
Blutzucker könnte bei dir anders laufen als bei mir. Und das allein rechtfertigt nicht die Aussage, lass jetzt dieses Vollkornbrot weg.
Ja? Nimm lieber das Baguette.
Nimm lieber das Baguette oder das Toastbrot. Ja, weil die haben ganz unterschiedliche Verläufe, die sind zum Teil sehr individuell, haben auch damit zu tun, was ich noch esse. Und die Bewertung von Lebensmitteln anhand von Blutzuckerverläufen ist ungeeignet. Und das ist das Problem.
Macht denn das Tracking des Blutzuckerspiegels generell Sinn, wenn ich jetzt kein Diabetiker bin?
Nein. Das ist nämlich der nächste Punkt. Und es trifft hier, und das ist der zweite Teil dieser Erfolgsstory, das trifft hier eben einmal diese Messias-Verheißung. Auf der anderen Seite der die Suche nach dem Tracking. Tracking ist in Mode. Ich habe meine Uhr, da steht das Herz, die Herzfrequenz drauf, möglichst auch der Blutdruck, ob ich gut geschlafen habe oder schlecht geschlafen habe, wann ich trainieren soll. Dieses Tracking hat die breite Bevölkerung erreicht und das ist halt ein Element, was den Menschen den Eindruck vermittelt, du bist jetzt optimal informiert über den Körper, dann verstehe ich meinen Körper endlich mal, was er wirklich braucht. Das ist der ungeeignete Weg. Auch für Sportler ist das nicht geeignet, den Blutzuckerverlauf zu interpretieren. Das erfordert schon ein bisschen Fachwissen und einfach nur Höhe und Breite der Kurve zu bewerten. Das reicht nicht aus. Ja, natürlich fällt die Blutzuckerkurve flacher aus, wenn ich es mit Fett esse zum Beispiel oder wenn ich Eiweiß nehme und Gemüse macht eine flachere Kurve, Nüsse machen eine flachere Kurve. Aber wir brauchen es nicht zu messen. Und es ist auch irre teuer und es bietet den Menschen keinen zusätzlichen Mehrwert. Und die Beschäftigung also mit dieser Blutzuckerkurve ist für Nicht-Diabetiker überflüssig und teuer. Und das ist das Problem. Und wenn ich mich in Sachen Ernährung mit Dingen beschäftige, die überflüssig und teuer sind, lenkt mich das ab von der echten gesunden Ernährung und mich von den Tatsachen, was unser Essen wirklich gesünder macht und was den Blutzucker schont. Und was auch vor allen Dingen praktikabel ist. Das muss man ja auch noch sagen.
Aber es gibt ja nun, hast ja selber gesagt, für Diabetiker ist es sehr wichtig, ihren Blutzucker zu kennen und auch die Schwankungen zu beachten und in der Ernährung drauf zu achten. Für Gesunde weniger, aber nun wissen wir ja auch, dass es sehr viele versteckte Prädiabetiker gibt, die ja das ihr Problem gar nicht kennen. Und du sagst jetzt trotzdem, das Tracking ist nicht so wichtig für Menschen, die glauben, dass sie gesund sind. Aber sie würden doch vielleicht erkennen, dass sie nicht gesund sind, wenn sie ihren Blutzucker im Auge haben.
Da hast du recht. Wenn man dieses Gerät benutzt, dann würde man, wenn man jetzt Diabetiker ist, ohne es zu wissen, oder Prädiabetiker, dann würde man durch höhere Werte darauf aufmerksam gemacht werden. Das stimmt.
Das klingt ja erstmal gar nicht so schlecht.
Das ist erstmal gar nicht schlecht, aber die Aussagekraft von einem Langzeitwert, dem HbA1c und dem morgendlichen Blutzucker, ist viel besser.
Ist viel größer.
Und vor allen Dingen, wenn ich im Verdacht stehe, einen Diabetes zu entwickeln oder ich komme aus einer Diabetesfamilie, dann sollte ich sowieso alle zwei oder später jährlich einmal den nüchternen Blutzucker messen und den HbA1c. Auch wenn die im normalen Bereich liegen, macht es Sinn, dann im nächsten Jahr nochmal zu checken und diese Werte in eine Reihe zu stellen. Es kommt nicht darauf an, dass sie absolut im Gesunden liegen, sondern wenn ich sehe, der morgendliche Blutzuckerwert steigt über die Jahre langsam an und ich komme aus einer Familie mit Diabetes, dann muss ich sagen, worauf wartest du noch?
Genau.
Werde aktiv, weil wenn ich jetzt nüchtern 90 habe, das ist noch in Ordnung. Ja, für junge Menschen ist das vielleicht sogar grenzig hoch, aber es ist noch in Ordnung. Wenn ich jetzt dann im nächsten Jahr 93 habe, dann 96, dann 97, dann muss ich sagen,
ich bin schon gleich bei den 100.
Die Tendenz ist doch klar und wenn ich dann die 100 überschritten habe, dann bin ich im erhöhten nüchternen Glukosebereich, also im Prädiabetes, da kann ich mehr hochrechnen. Ne? Also das ist schon richtig, hast du recht, aber dafür brauche ich jetzt diese sehr teure Messung nicht.
Jetzt empfiehlt die Autorin ein Glas Essig vor dem Essen.
You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job posts seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ13. Just go to Indeed.com/PODKATZ13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.
Wie sinnvoll ist das? Ich weiß, dass Apfelessig immer wieder ein Thema ist und immer wieder empfohlen wird. Was hältst du von diesem, von dieser Idee?
Ja, also das beruht auf einer, einer weniger Studien und auch insbesondere aus einer Studie auch aus dem Libanon mit einer kleinen Gruppe, bei der man feststellen konnte, dass der Blutzuckerverlauf und auch die Blutfette positiv beeinflusst wurden. Allerdings muss man sagen, ist Apfelessig pur oder auch verdünnt genossen halt eine Säure, das greift auch wiederum Zahnschmelz an und es ist halt nicht gut, es macht den Zahnschmelz dünner und mit der Zeit können dann die Zähne auch gelber werden, weil natürlich das Zahnbein darunter dann durchschimmert, das ist leicht gelblich und naja, und je dünner der Zahnschmelz, der wird sowieso dünner, weil wir ihn abreiben mit der Zeit, dann scheint das deutlicher durch. Das ist das eine. Essig, klar, sorgt dafür, dass die Enzyme im Mund deaktiviert werden, dass also Zucker langsamer auch abgebaut wird durch die Enzyme im Mundspeichel beispielsweise. Mhm. Das ist schon so. Und dadurch ist der Blutzucker weniger stark angestiegen, ja. Aber der Effekt am Ende auf jetzt Gewicht und Blutzucker und Blutfette, ja, da fehlen uns noch ein paar Studien, um das wirklich auch in die Breite zu nehmen. Man kann es versuchen, aber ich würde das immer darauf achten, dass man den Essig verdünnt, stark verdünnt. Und man darf nicht außer Acht lassen, dass das nicht die einzige Methode sein darf, um Gewicht zu verlieren beziehungsweise seinen Blutzucker zu verbessern. Das ist immer wichtig. Und wir müssen weg von diesem Mono-Denken auf Monomaßnahmen. Ich mache Intervallfasten oder ich mache Essig vor dem Essen oder ich zähle Kalorien, was sowieso falsch ist. Wir brauchen eine Gesamtmaßnahme und wir müssen die Fehler korrigieren, die wir beim Essen machen. Und dafür braucht es eine Analyse. Also schematisch zu sagen, ich mache jetzt das und mache mir gar keine Gedanken über meine Fehler, das ist einfach falsch. Also wir brauchen eine Analyse der Ernährung. Und dann könnte natürlich es auch sein, Apfelessig vor dem Essen da in dem Rahmen eine gewisse Rolle spielt. Es darf aber nicht die Einzelmaßnahme sein.
Aber du hast ja gerade gesagt, das Prinzip ist ja, es muss einfach sein. Also der Glukosetrick ist halt eine einfache Handlungsanweisung sozusagen. Wenn sie dazu gesagt hätte und das und das und das müsst ihr auch noch beachten, dann wäre es ja schon wieder kompliziert geworden.
Dann wäre es kompliziert.
Deswegen ist es halt eine einfache
Idee. Und deshalb ist es dann wieder weg von der Monomaßnahme. Dann wäre es wieder komplex und das will ja keiner. Wer will sich denn komplex damit befassen?
Außer unsere Hörerinnen und Hörer, die beschäftigen sich wirklich intensiv mit uns und mit den Themen.
Ja. Die wissen das. Wir kriegen ja auch so super Schriften, also Zuschriften, wo wir schon sehen, Mann, die machen das echt toll. Da geht es nur noch um Details, was sie noch besser machen können. Und eins muss ich auch nochmal sagen, es fällt mir gerade ein, wie ist es mit jeder Maßnahme, die halt weg von der gesunden Ernährung geht, also die schon extrem ist, also immer Säure vor jeder Mahlzeit, das ist schon nicht, also die Zahnärzte werden darüber nicht so sehr begeistert sein, ja. Aber was bewirkt das langfristig? Ja, das wissen wir ja gar nicht. Und wenn ich diese Gewohnheit also als Dauergewohnheit in mein Leben übernehme, dann würde ich schon gern ein paar größere Studien darüber sehen und auch eine gute Langzeitstudie und nicht halt theoretische Konstrukte und eben eine Kohorte, wo man nur wenig Leute drin hatte, die auch noch überwiegend Diabetes hatten. Und das ist mir dann zu dünn von der Dauerempfehlung. Man kann es aber machen.
Eine Empfehlung ist ja auch die richtige Reihenfolge beim Essen. Wie sinnvoll ist das denn aus deiner Sicht?
Ja, das wissen wir tatsächlich. Die Autorin schreibt also, in der Reihenfolge sagt sie, Ballaststoffe zuerst, Süßes zuletzt, Kohlenhydrate am besten eingekleidet. Idealerweise zusammen mit Eiweiß und Fett. Ja, also Ballaststoffe zuerst, das weiß ich jetzt nicht, wie ich das umsetzen soll im täglichen Leben. Du musst da also dann eine Mischung vielleicht Haferkleie vor dem Essen, kann man machen. Ja. Es ist halt wenig praktikabel, ne? Und Süßes zuletzt.
Ja, gut, das ist deshalb heißt es Nachtisch,
also, ja. Kohlenhydrate am besten eingekleidet, auch das ist nichts Neues.
Was heißt denn eingekleidet?
Als Gemüse. Ja,
okay.
So. Und schlechter verdaubar und idealerweise mit Eiweiß und Fett. Ja, so sieht ja eine normale Mahlzeit aus. Eine gemüsereiche Mahlzeit ist das. Das ist auch nichts weiter als alter Wein in neuen Schläuchen. Und die Frage ist es auch, ob es denn immer so praktisch umsetzbar ist, dass ich die Ballaststoffe zuerst esse, weil das Gemüse enthält ja die Ballaststoffe. Und ein wichtiger Ballaststoffträger sind eben Körner und Nüsse. Soll ich denn Nüsse, Körner zur Vorspeise essen? Man könnte Samen und Nüsse auf den Salat streuen, ja, dann würde man das so machen. Aber das ist ja auch genau das, was wir so auch empfehlen. Und das macht ja auch den Sinn von einer gesunden Mahlzeit aus, dass ich vielleicht einen Salat vorneweg esse als Vorsättiger. Aber im Prinzip auch tatsächlich nichts Neues.
Würdest du dann sagen, weg mit Jesse Anjospé, lest lieber mein Buch? Also, kann ja nur in deinem Interesse sein.
Was soll ich jetzt sagen? Ja, also ich wünsche mir ein bisschen mehr Praxisbezug und weg von einer monothematischen Fokussierung nur auf den Blutzucker. Das ist das eine. Und die Autorin hat Mathematik und Biochemie studiert und ist dann in Kontakt gekommen mit dieser Blutzuckermessung bei einer Studie im Rahmen von Silicon Valley, ist da auf ein Thema gestoßen und hatte gedacht, da mache ich doch eine schlagkräftige Idee draus, die sich gut vermarkten lässt. Wenn man das betrachtet und auch der Umgang mit der Öffentlichkeit und die Einfachheit dieses Themas, so ist es wenigstens die Beschäftigung mit, dass sich die Leute darüber klar machen, was macht das, was ich esse mit meinem Blutzucker?
Ja.
Aber es vernachlässigt zu sehr die Komplexität der Ernährung und dass wir auf dem Weg zur Gesundheit, zu einem gesunden Essen, immer einen individuellen Weg gehen müssen. Und dieses Vorgehen, wie fokussiere dich auf deinen Blutzucker und das gilt für alle, das ist einfach so falsch. Und deshalb, deshalb habe ich mich auch hingesetzt und einmal zusammengeschrieben, was wirkt wirklich, was ist bewiesen und vor allen Dingen, was ist praktikabel. Denn eins ist die Autorin nicht. Sie ist keine erfahrene Übergewichtstherapeutin und hat damit gar keine Erfahrung. Und das ist immer die Frage, wenn ich jemandem folgen will, muss ich immer gucken, welche Ausbildung hat er und hat er in der Therapie Erfahrung? Und da fallen die allermeisten schon raus. Und deshalb ist es so, wenn ich mich jetzt zum Beispiel dem Steuerrecht widme und ich präsentiere den Leuten ganz einfache Steuertipps, dann wäre ich bei mir sehr vorsichtig, weil bei der Frage, wie viel Erfahrung ich damit habe, Steuertipps zu geben, würde ich sagen, keine. Aber ich habe eine gute Idee. Und die Idee allein.
Da wäre ich bei
allein,
dir auch sehr vorsichtig, weil du immer sagst, dass ich das irgendwie an den Rande der Verzweiflung bringe,
dass
du immer ganz viel Schokolade isst dabei. Steuertipps würde ich mir von dir auch nicht holen, aber.
Steuererklärung machen mich krank.
Glukosetipps würde ich mir von dir schon holen.
Genau.
Wir haben über dieses Buch, du hast es heute auch mitgebracht. Weil
Der Glukose-Masterplan.
Genau, weil darüber haben wir ja schon gesprochen, darüber haben wir eine eigene Folge gemacht und das ist quasi wirklich ein Plan, der aber nicht nur den Blutzucker im Blick behält, sondern eben ganz viele Tipps gibt, die sich nicht darin erschöpfen, miss regelmäßig deinen Blutzucker und isst in der richtigen Reihenfolge.
Genau, denn das macht keinen Sinn. Mhm. Wenn man Diabetiker ist, dann ist das wichtig, dass man einen Überblick über den Blutzucker hat, aber auch nicht ständig. Das macht einen ja auch verrückt. Und die Frage ist auch, ist diese vieles an Daten nicht am Ende sogar schädlich für die Lebensqualität, dass ich mir Sorgen mache, jetzt ist der Blutzucker angestiegen, dann esse ich das jetzt nie wieder. Und solche falschen Fokussierungen führen dazu, dass bestimmte Lebensmittel komplett weggelassen werden und führt dann zu einer Weglassernährung. Und da sehe ich auch in der Praxis immer mehr Menschen, wenn die zu uns kommen ins Medikum Hamburg, dann sagen sie, ja, das esse ich nicht und das esse ich nicht, weil. Und dann kommen die Erklärungen, die zum Teil sehr parawissenschaftlich sind. Und dann sage ich, ja, okay, du ernährst dich nicht mehr richtig, du bist in einer Mangelernährung. Und die Gefahr besteht halt immer. Wenn ich jetzt zum Beispiel diese glukosezentrierte Ernährung verbinde mit einer glutenfreien Ernährung und noch einer laktosefreien, dann wird die Gefahr immer größer, dass ich in einen Mangel komme in der Ernährungsumgebung, in der wir derzeit leben. Und das ist der Punkt. Ja? Also tatsächlich fokussieren, und das war mir wichtig, sozusagen in gewisser Weise kannst du das Buch auch verstehen als Gegendarstellung und zu sagen, nein, es ist doch ein bisschen komplexer und sehr viel individueller, als einfach nur auf den laborchemisch gemessenen Blutzuckerwert zu achten. Und es ist halt der Blick auf ein sehr komplexes ernährungswissenschaftliches Thema einer Biochemikerin. Und das schränkt das eben einfach ein. Da fehlt mir der Schuss an ernährungswissenschaftlichem Wissen. Ja, das fliegt auch in dem Beitrag immer wieder an, aber es trifft es nicht immer.
Dann haben wir damit ein paar Irrtümern vielleicht aufgeräumt oder vor allem haben wir den Fokus drauf gelegt und diese Sensibilität geschärft bei den Leuten, die das lesen, dass es eben ein bisschen umfassender ist, das Thema, als es da behandelt wird.
Ganz genau.
Ich will ja niemanden schlecht machen, aber wir gucken ja gerne mal kritisch auf verschiedene Entwicklungen und deswegen haben wir uns das heute
vorgenommen. Ja, es ist wichtig. Genau, es ist eben wichtig, dass so allgemeingültige Hacks, die für alle gelten, obwohl wir auf der anderen Seite Menschen haben, die individuelle Ernährungsgewohnheiten haben und auch individuelle Blutzuckerverläufe, ja, das muss man immer sehr mit Vorsicht genießen. Also wenn Menschen kommen und verheißen die einfache Lösung, Achtung, Warnlampe. Denn in der Simplifizierung, also Messiasse arbeiten immer mit Simplifizierung und einfachen Lösungen und, sag ich mal, der ewigen Erlösung von seinen Problemen.
Ja, wenn es so einfach wäre, wäre es ja nicht so schwer, glaube ich.
Genau.
Gut, herzlichen Dank.
Die aktuelle Studie und was der Ernährungsdoc davon hält.
Du hast uns aber sicher auch eine aktuelle Studie mitgebracht, von der ich nicht weiß, womit sie sich beschäftigt. Aber es ist.
Nein, also solche Dinge sind zum Beispiel auch wichtig. Also ich habe jetzt was mitgebracht, was auch super gut zum Thema passt, nämlich Diabetesrisiko. Ja, weil am Ende geht es natürlich ja, wenn ich den Stoffwechsel überlaste mit viel Zucker und hochverarbeiteten Produkten und hochraffinierten Mehlen, dann ist nachher der Blutzuckerverlauf gestört. Ich entwickle einen Diabetes. Diabetes ist eigentlich eine Kohlenhydratverwertungsstörung, eine Kohlenhydratstoffwechselstörung. Und wenn ich jetzt Kohlenhydrate in seiner Reinform als Zucker, Bonbons und Toastbrot und Baguette zu mir führe, dann überfordere ich das System irgendwann. Ja, das ist Diabetes. So, es gibt aber noch die Genetik und es gibt noch andere Faktoren, die offenbar mit in Richtung Diabetes pushen. Und da habe ich eine Studie rausgesucht, die auch im Deutschen Ärzteblatt zitiert wird. Und zwar geht es um Carrageen. Carrageen ist der Zusatzstoff E407. Ich muss es immer ablesen, weil das kann ich auch nicht behalten. Aber E407 Carrageen ist ein Emulgator, der macht wässrige und fettige Lösungen in eine Verbindung. Das heißt, das habe ich ja schon häufiger mal erzählt, macht aus Sahne eine schöne gleichmäßige Emulsion. Emulgator. Und deshalb kann ich ja so herkömmliche Sahnen aufmachen und die sind immer schön emulgiert, also immer schön gleichmäßig. Wenn ich Biosahne aufmache, da ist das nicht drin, dann ist oben das Fett und unten das Wasser. Ja, sieht nicht schön aus. So, und bei diesem Carrageen hat man geguckt, was macht das denn mit dem Darm? Und da konnte man nachweisen in der Studie aus dem letzten Jahr, dass die Probanden, die mit Carrageen belastet wurden, was ja bei uns in vielen Lebensmitteln drin ist, auch in vielen hochverarbeiteten Lebensmitteln, eben nicht nur in der Sahne, einen durchlässigeren Darm bekamen. Die Barrierefunktion des Darms wurde gestört. So, und nun muss man wissen, Barrierefunktion des Darms ist wichtig, weil der Körper sich vom Außen abtrennen muss. Die Haut ist eine Barrierefunktion, Mundschleimhaut, Augenschleimhaut. Und die Darmschleimhaut ist besonders wichtig, weil da das hinkommt, was wir essen. Das kommt ja von außen. Und es ist wichtig, dass der Darm die Oberhoheit hat, was durch kann und was nicht durch kann. Denn wenn das durchlässig wird, dann kommen Substanzen durch den Darm, die dahinter mit unserem Immunsystem zusammentreffen und möglicherweise zu Reaktionen führen, die wir nicht wollen. Ist das eine Erklärung für die Zunahme von Autoimmunerkrankungen, gerade bei jüngeren Menschen? Weiß ich nicht. Das ist in der Studie so nicht diskutiert worden. Aber was die diskutiert haben, ist, dass diese Durchlässigkeit der Darmschleimhaut mit einer erhöhten Entzündungsneigung zusammenhängt. Und diese Entzündungsneigung erhöht das Diabetesrisiko. Mit anderen Worten, durch Carrageen, was eigentlich nur dazu da ist, etwas zu emulgieren, was dann sich besser verkaufen lässt und besser aussieht, erhöht bei uns das Diabetesrisiko, weil es das normale, gesunde im Darm stört ob es sich auch auf die Darmflora negativ ausweitet, ja, muss man sehen, aber es erhöht zumindest die Durchlässigkeit und das ist schlecht. Und deshalb, und ich habe ja immer schon vor Zusatzstoffen gewarnt, wir kriegen jetzt immer mehr Informationen darüber, warum welche Zusatzstoffe möglicherweise negativ sind. Aber es liegt ja auch auf der Hand, wenn das, was Menschen jahrmillionenlang gegessen haben, aus der Natur, von der Pflanze, wenn das ersetzt oder ergänzt wird mit reiner Chemie und das mit Tausenden von Substanzen, die schlecht untersucht sind, dann wird es Zeit, da mal genauer hinzugucken. Und ich versuche, Carrageen komplett zu meiden. Und man findet es zum Beispiel in kalorienreduzierten Lebensmitteln, weil es geht ja darum, also eine cremige Masse herzustellen. In Eiscreme ist das drin und in sehr vielen flüssigen Lebensmitteln von der Industrie.
Das ist fies.
Das ist richtig fies.
Ja, das ist fies. Klingt wirklich fies.
Und es ist eben zugelassen. Mhm. Und man ging immer davon aus, dass das ungefährlich ist, ja. Aber die Wirkung auf die Darmflora und auf die Darmschleimhaut kommt jetzt halt in den Fokus. Man muss mal, ich habe mir die Zahlen mal rausgesucht, die durchschnittliche Carrageenaufnahme in den USA stieg von 45 Milligramm in den 70er Jahren bis auf 250 Milligramm zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Und es ist auch ein Mengenproblem. Also wir haben ja, in den 50er, 60er Jahren fing es an, dass immer mehr Fertigprodukte auf den Markt kamen.
Genau, früher gab es ja nicht.
Gab es gar nicht.
Und natürlich in vielen Haushalten gab es ja auch ganz lange später noch nicht. Da wurde einfach gekocht mit dem, was da war,
genau.
Aber ohne irgendwelche Zusatzstoffe.
Und das spricht eben auch dafür, dass wir da ein Problem bekommen, weil alle diese Zusatzstoffe werden immer mehr aufgenommen. Bei Carrageen ist es jetzt eine Verfünffachung in Amerika. Und das für eine Substanz muss man sich, ist immer eine Frage auch der Dosis. Ja? Wenn eine Substanz, ist sie denn auch mit 250 Milligramm noch unbedenklich? Mhm. Das Gleiche haben wir bei Phosphaten. Das haben wir häufig mal zum Thema gehabt. Da war zur Zulassung auch in den 60er, 70er Jahren, glaube ich, war das vor 50 Jahren, da waren Phosphatbeimengungen, da hat man auch Obergrenzen sogar festgelegt dafür. Die sind durch die hohe Aufnahme von hochverarbeiteten Lebensmitteln längst gerissen. Also mit einer Imbissmahlzeit, mit einer Cola dazu, ist man schon oberhalb der maximalen Aufnahme. Und da muss man sich fragen, darüber müssen wir auch nachdenken, wir müssen nicht nur sagen, die Substanz muss besser getestet werden auf den Darm und auch die Menge, die damals nicht vorstellbar war, dass man jemals so viel davon futtern würde. Und das ist das Problem. Also hier muss man sagen, die Studie endet damit, könnte. Wir haben Hinweise. Und für mich reicht der Verdacht, einfach dazu schon zu handeln. Ich weiß, dass es sehr schwierig sein wird, das auch juristisch so durchzusetzen. Aber deshalb rede ich ja auch hier darüber. Das kann jeder, muss jeder selber für sich entscheiden, ob er ein Risiko eingehen möchte oder nicht. Wenn ich das Risiko eingehen möchte, ist das okay. Aber wenn mir das zu riskant ist, auch diese Studie ist auch im Tierversuch nochmal bestätigt worden. Also für mich ist das schon ein hochgradiger Verdacht.
Gut, also bei E407 Obacht, wenn ihr einkaufen geht, lieber die Finger davon halten lassen, sagt Matthias. Du hast noch eine Sache gesagt über die Blutzuckerschwankungen. Nun war ich ja kürzlich in Italien und die essen kein Baguette, die essen Ciabatta. Und es waren also Ciabatta-freie Tage für mich, vollkornfreie Tage, ich sagen, weil gibt's da eigentlich nicht. Es gab halt leckeres Ciabatta. Trotzdem habe ich wenig dicke Italiener und Italienerinnen gesehen, was mich wirklich gewundert hat. Die sind einfach, also ob die jetzt Diabetes haben oder nicht, das sehe ich denen ja nicht an. Aber es gab wenig dickleibige Menschen. Also obwohl die ja Pasta essen und trotzdem wird da ja, an jeder Ecke gibt es einen Gemüsehändler. Wirklich noch so kleine Klitschen, sowas gibt es hier überhaupt nicht mehr in Deutschland. Ganz, ganz viele, die kaufen scheinbar wirklich ihr Gemüse lieber bei so einem kleinen Laden um die Ecke. Das war in Rom so, das war auf Sardinien so. Aber trotzdem essen sie ja Ciabatta und sie sind nicht dick dabei. Wie kann man das denn erklären? Weil das ist nicht nur Mittelmeerdiät und nicht nur Fisch, sondern das ist schon richtig.
Du beschreibst das richtig. Also tatsächlich die Beziehung des mediterranen Menschen zu Gemüse, zu Lebensmitteln zum selber herstellen ist größer. Der Stolz auf die Produkte ist ein anderer. Wenn du jetzt auf so einen Markt gehst und du triffst da die Produzenten, die selber ihre Sachen dahin stellen mit Olivenöl oder mit selbstgemachtem Schinken, dann kommt man nicht umhin, als mit dem Menschen zu sprechen. Der zwingt einen, was auszuprobieren. Dann muss man sagen, ja, dein Produkt ist tatsächlich außergewöhnlich. Mhm. Und dann habe ich auch manchmal schon was gekauft, was ich gar nicht wollte, wie zum Beispiel Schinken, weil der Mann war so begeistert von seinem Produkt. Aber auch dort ist es so, dass die Lebensmittel, das Verhältnis zu den Lebensmitteln ist ein anderes. Und die Qualität natürlich sowieso, was da gewachsen ist, schmeckt ja auch häufig auch anders. Und die hochverarbeiteten Lebensmittel haben dort nicht den Stellenwert wie bei uns. Ich erinnere noch daran, dass die Franzosen, als ich jung war, da war ich ja gerade so, ging es so auf 20 zu, also es muss vor 40 Jahren gewesen sein, da gab es riesen Proteste, dass die große Imbisskette mit dem gelben M in Paris sich eine Niederlassung leisten wollte, und es war, die Franzosen waren empört, und tatsächlich ist die Dichte an Schnellrestaurants in Frankreich auch sehr viel geringer, auch in anderen mediterranen Ländern, und das ist auch gut so, auch in Portugal. Und die kochen halt lieber gerne selber und sind stolz darauf. Und ich habe auch bei mir Patientinnen, die kommen und sagt, die bringen mir dann auch selbstgemachtes Wildschwein-Ragout und sind so stolz darauf. Das ist tatsächlich Italien, ja. Mhm. Und auch die bringen mir ihre Olivenflaschen, die sind vom Schwager, und der füllt das selber ab. Mhm. Und das ist auch wirklich ganz exquisites Olivenöl. Und die können so viel über Olivenöl reden, und es ist einfach immer ein Traum, im Mittelmeer einfach der andere Umgang mit den Lebensmitteln, das selber machen und das Ursprüngliche. Ich finde zum Beispiel auch wenig Fertigsoßen in südlichen Restaurants. Das machen die nicht, die machen das selber.
Das machen die selber. Ja? Die haben dann die Tomaten. Ich war in einem Restaurant in Rom, da war ich schon vor ein paar Jahren mal, die kochen immer selber ein. Die haben dann wirklich, ich weiß nicht, hunderte Flaschen als Dekoration auch quasi. Also steht dann so neben der Küche, und da haben die ihre kleinen Ciliegini, diese kleinen Kirschtomaten eingekocht oder halt gleich die Passata, also die gehäckselt, und das benutzen sie dann halt übers Jahr, bis dann halt wahrscheinlich der nächste Sommer kommt. Also ich finde sowieso, Italien ist ein einziges Schlaraffenland. Man könnte an jeder Ecke irgendwas essen, aber offenbar bekommt es den Leuten auch dieses gemächlichere, ja, das Kochen, dieses nicht irgendwelche Fertigprodukte aufwärmen und so weiter. Und du hast irgendwann mal gesagt, ja, das Ciabatta ist dann schon okay, weil die wischen dann halt auch ihr Olivenöl damit aus oder die Soßen. Weil
das ist in Ordnung, genau. Es ist immer, und das ist eine ganz wichtige Aussage auch, das richtig, dass du da auch nochmal hinweist. Es ist die Balance, ja. Es gibt ja keine Verbote in der Ernährung. Und wenn ich jetzt Weißbrot esse, Ciabatta oder sowas, aber es ist erstens nicht jeden Tag, nicht viel. Und ich habe auf der anderen Seite, es ist wie eine Balance, ich habe auf der anderen Seite eine Unmenge von Gemüse, ja, von Antipasti in Olivenöl.
Stimmt.
Ja?
Fisch, es gibt immer Fisch-Antipasti auch.
Richtig, ja. Es gibt sozusagen Lebensmittel, es ist ein bisschen wie früher bei der katholischen Kirche, wo man Ablass für bekommt. Ja, also okay. So funktioniert die Ernährungsmedizin. So, du kannst also einen Ablasshandel machen. Du kannst sagen, also ich esse jetzt heute die Bratwurst, das wäre jetzt das Deutsche.
Ja.
Aber dafür esse ich einen Riesensalat. Ja, und wir wissen sogar auch, dass im Endeffekt dann tatsächlich diese Menge an sekundären Pflanzenstoffen und der Salat selber, die Ballaststoffe, offenbar das Risiko für Darmkrebs und die negativen Folgen dieser Wurst reduzieren. Ja. Und so ist es mit dem Ciabatta genauso. Brauchst jetzt also dir keine Sorgen zu machen, wenn du das mit Knoblauch und richtig selbstgemachtem traditionellen Essen isst, dann ist das tatsächlich vernachlässigbar. Und jetzt im Gedanken von dem Glucose, der Glucose Goddess, ist es sogar so, dass wenn ich dieses Ciabatta-Brot mit viel Olivenöl, mit Fisch noch vielleicht ein bisschen dabei und viel Gemüse esse, dann merkst du es im Blutzuckerverlauf nicht. Insofern unbedingt den Bogen jetzt spannen, stimmt es, ja, und dann ist das vernachlässigbar. Und ein schlechtes Gewissen, jetzt um nochmal den Vergleich zur katholischen Kirche, ein schlechtes Gewissen braucht keiner zu haben, weil ihr habt die Möglichkeit, diesen Ablasshandel zu machen. Ein bisschen was Schlechteres kann es immer mal sein, wenn das in dem Konzert des Gesunden geradezu untergeht, ist das kein Problem. Mein Segen drauf, um jetzt mal bei dem Beispiel zu bleiben.
Auf jeden Fall ist es für mich immer ein Traum, da zu essen, weil ich mag halt auch alles Meeresgetier, aber ich mag auch diese ganzen Gemüse, die dieses Antipasti gibt, und ich mag auch Pasta mit dieser richtig frischen Tomatensauce, ja, die einfach so fruchtig ist wie nirgendwo auf der Welt, finde ich.
Deshalb leben die ja länger.
Ja, mhm. Und sie sehen auch gut aus dabei.
Ja.
Also alle immer gut gekleidet.
Das Bella sowieso,
Bella,
ne?
Figura, also
ja, ja,
muss
ja,
man echt sagen.
Ja, ja, mit Jogginghose
ist,
und,
nee, ist da nicht.
Und Adiletten.
Nee,
nein,
sieht man da nicht.
Ich weiß, genau.
Ja, ja.
Schicke
also,
Schuhe, ja.
Und es war ja schon sehr frühlingshaft, die Männer, also auch schon ihre Moccasins oder ihre,
ja,
ihre Slipper ohne Socken. Also die wissen, wie man sich anzieht. Und
ja,
sie wissen, wie man isst.
Ja.
Was die Franzosen auch wissen.
Deutsche Vita.
Ja, herrlich. War schön. Gut, herzlichen Dank dafür. Wir haben aber noch ein paar Hörerinnenfragen, die du beantworten wirst.
Sprechstunde beim Ernährungsdoc.
Ja, genau. Ach ja.
Dann? Ja, ach ja.
Ja, warte mal.
Weil die warten ja auf uns,
ja,
die Hörerinnen und Hörer. Das machen wir jetzt. Also Leni, wir hatten letztens schon mal über Wasser, da ging es um Mineralwasser gesprochen. Und Leni möchte gerne wissen, kann man Leitungswasser unbedenklich trinken? Sie hat nämlich schon öfter gehört, dass Leitungswasser giftig sein soll. Durch schmutzige Rohre können wohl Parasiten und andere Krankheitserreger übertragen werden. Mich würde interessieren, ob das stimmt. Und ich deshalb lieber Wasser aus der Plastikflasche. Glasflaschen gehen zu sehr ins Geld, sagt sie, beim täglichen Wasserbedarf von 2 Litern kaufen sollte. Oder ist dann das Problem mit dem Mikroplastik wieder vordergründig? Würde
ja
das bringen, das Wasser abzukochen oder sich einen Wasserfilter zuzulegen? Und sie kann halt leider schlecht feststellen, ob ihr Wasserrohr schmutzig ist,
ja,
oder ob sie es bedenkenlos trinken.
Also gute Frage. Das Thema der Bleirohre, das ist ja in Deutschland wirklich eigentlich, spielt keine Rolle mehr. So.
Ja, vor ein paar Jahren hatten wir in Hamburg schon noch ein Thema, da durften Schwangere das testen lassen.
Ja, das würde ich auch empfehlen. Also wenn ich Bleirohre in einem uralten Haus habe, dann würde ich mir das überlegen, müsste man das Wasser erst ein bisschen laufen lassen. Aber ehrlich gesagt, das wäre blöd. Bleirohre muss nicht sein. Da sind die Römer damals schon drauf reingefallen. Die haben auch vieles mit Blei aufbewahrt, haben auch Bleileitungen gehabt. Und man weiß auch, dass früher Konserven mit Blei verlötet wurden, die ersten Konserven. Und bei Arktisforschern hat man dann, wenn man sie jetzt nochmal wieder ausgräbt oder aus dem ewigen Eis holt, stellt man fest, meine Güte, haben die viel Blei im Körper gehabt, und Blei ist fürs Immunsystem nicht gut und sonst auch nicht. Also, das ist eine Ausnahme, aber Wasser in Deutschland ist sehr, sehr gut untersucht und hat eine hohe Qualität, wenn es das Wasserwerk verlässt. Jetzt ist die Frage, wie ist es mit den Hausleitungen? Meine Empfehlung ist folgende. Also man kann sich auf das deutsche Wasser noch verlassen. Ich weiß, wir haben hier PFAS in einigen Landstrichen. Wir haben also eine große Verseuchung der Welt, auch durch diese Teflon-Produkte, die bei der Produktion eben auch in die Umwelt freigesetzt werden, und die verseuchen teilweise auch das Grundwasser. Es wird aber in Deutschland sehr viel gemacht, um es wieder reinzubekommen, es zu filtern und so weiter. Noch können wir uns darauf verlassen, dass wir hervorragendes Wasser haben, auch mikrobiell, das ist alles untersucht. Ich trinke es selber auch, weil ich das Wasser aus Plastikflaschen nicht gern trinke, weil das Wasser aus Plastikflaschen, wie Leni auch schon gesagt hat, enthält Mikroplastik, bis zu hunderte, tausende Mikroplastikteilchen in einem Liter Wasser. Das ist enorm viel. Hier hilft es tatsächlich, das einmal zu kochen. Das soll den Wert an Mikroplastik reduzieren.
Weil es schmilzt oder was?
Ich weiß nicht, wie der Vorgang ist, aber es reduziert die Menge an Mikroplastik im Wasser. Wenn man Plastikwasser trinkt, dann würde ich das empfehlen. Das macht man ja manchmal, wenn man im Urlaub ist, dann einfach kochen. Aber man kann es in Deutschland gut trinken, das Leitungswasser. Aber Achtung, Kaltwasser nehmen, weil das warme Wasser, das lagert in Geräten im Haushalt. Und das würde ich nicht direkt trinken. Ich würde das kalte Wasser nehmen, das kommt direkt aus der Kaltleitung. Und das ist dann gesünder und nicht mit den Inhaltsstoffen aus diesen Geräten mit möglicherweise verunreinigt.
Herzlichen Dank. Ich glaube, das ist eine Frage, die vielen weiterhilft, weil Fragen zum Wasser ja auch immer wieder kommen. Und am besten ungesprudelt, das haben wir auch letztens gelernt, weil das dann den Zahnschmelz nicht so angreift.
Besser ist.
Rebecca hat uns geschrieben, und zwar hat sie gleich mehrere Fragen zu der Aussage, dass 500 Gramm Gemüse und Obst pro Tag der Ernährungsempfehlung spricht. Gilt diese auch für Kinder, fragt sie, egal welche Größe ein Mensch hat. Und wie viel Tiefkühlgemüse wäre das und darf es gekocht werden oder muss es roh gegessen werden? Und darf ich es auch pürieren und in Form von Tarts oder Quiche oder anderen Gemüsekuchen zu mir nehmen, wo die Schale dann meist wegfällt? Und wie soll man 7 Kilo für 2 Personen pro Woche mit dem Fahrrad oder mit dem und Rucksack einkaufen, wenn man nur einmal die Woche die Möglichkeit hat, mit dem Auto einzukaufen? Ohne Auto einzukaufen.
Klar, es ist eine Menge.
Ja, Mengenproblem, ne? Ja. Und können Sie eine alltagstauglichere Menge nennen?
Ja, also fangen wir erstmal an mit dem Kinderessen. Tatsächlich ist es so, klar, kleine Kinder brauchen nicht 500 Gramm Gemüse, das ist dann viel zu viel. Also Kinder, kleinere Mengen, und da ist es so, die Hälfte des Tellers bei Kindern sollte auch Gemüse sein. Daran sollten sich Kinder gewöhnen. Mhm. Und dann finden die das auch völlig in Ordnung. Also, ne, die Hälfte der Mahlzeit sollte Gemüse sein. Und muss man sich ein bisschen daran orientieren, wie viel isst das Kind. Und da muss man eine adaptierte kleinere Menge nehmen dafür. Ja, Gemüse ist voluminös häufig. Aber man kann auch ja aus so einem Kohlkopf eine ganze Menge rausbekommen. Es ist tatsächlich ein Problem. Gemüse ist voluminöser als zum Beispiel ein Fertiggericht. Da ist ja alles komprimiert. Und aber es ist wirklich ist alternativlos Gemüse zu essen und auch zu kochen. Man könnte vielleicht noch Tiefkühlware nehmen, da ist das schon verkleinert, wie zum Beispiel Rotkohl. Dann hat man so ein kleines Paketchen, das ist ja auch in Ordnung, wenn da keine Soßen bei sind. Das ist völlig in Ordnung. Hat man ein bisschen Platz gespart.
Ja, weil die Schale ja schon wegfällt.
Ja, genau. Und der Abfall so. Das würde ich noch, das wäre das, auch in Gläsern, jetzt zum Beispiel Hülsenfrüchte oder auch getrocknet. Das spart auch nochmal Platz. Aber im Prinzip ist es ein Problem. Tatsächlich, ich habe darüber neulich auch nachgedacht, wenn wir einkaufen, ist der Kühlschrank voller Gemüse und ich kriege unten die 3 Fächer, die sind so voll. Und dann denke ich, also tatsächlich, es ist schwierig, den Überblick zu behalten. Und der Biomülleimer muss auch alle 2 Wochen vor die Tür. Das ist ein Geschleppe und es ist ein Geschnippel. Stimmt. Und ich beschwere mich jetzt auch mal darüber. Das ist doof. Es gefällt mir auch nicht.
Aber es ist nicht zu ändern.
Es ist nicht zu ändern.
Oder nur ein bisschen zu adaptieren, indem man sich das halt so
bequem wie möglich macht. Ich wünsche mir so eine intelligente Maschine, wenn ich sage, hier ist der Rotkohlkopf. Und den machst du mir jetzt fein geschnitten, so wie ich das will. Und gleich danach machst du mir die Karotten fein. Ja, sowas wäre natürlich praktisch. Ich bin so jemand,
der... Das nennt sich Haushaltshilfe.
Ja, das ist man dann immer selber, ne?
Ja, das ist man immer selber. Das bin ich auch immer selber. Ja, aber genau. Ich mag solche Arbeiten. Ich arbeite gerne. Ich schnitze
Wenn ich Zeit habe.
Ja, das stimmt. Ne?
Das ist immer so. Wenn ich jetzt heute Abend nach Hause komme, dann ehrlich gesagt bin ich auch durch von der Arbeit. Und ich befreue mich, dass meine Frau zu Hause ist heute, zumindest früher zu Hause ist und wir schon ein bisschen was vorbereitet haben gestern und sie den Rest fein macht. Da freue ich mich dann drauf, ja.
Rebecca hat aber noch 2 Fragen. Und zwar möchte sie wissen, ob du eine Vorstellung hast, warum viele Studierende vom Mensa-Essen und zwar nur von diesen Bauchschmerzen bekommen.
Ja, das kann sein. Also Mensa-Essen orientiert sich ja wie Krankenhausessen immer nach dem Preis. Und Mensa-Essen ist immer noch häufig hoher Gehalt an Fett, Salz, Zucker, hochverarbeiteten Produkten, Mehlprodukten. Vor allen Dingen haben wir auch manchmal sogar Geschmacksverstärker. Die arbeiten mit Convenience-Produkten. Da wird was aufgerissen, die Soße ist fertig. Und Ballaststoffe fehlen da. Es kann schon sein, das ist ja eine nicht artgerechte Ernährung. Wenn ich mich an mein Mensa-Essen erinnere, das waren irgendwie immer gefühlt, wenn ich mich erinnere, Nudeln waren das irgendwie immer mit irgendeiner Soße, mit irgendwas noch dabei.
Aber ich will jetzt nicht despektierlich klingen, aber das ist bei dir ja auch schon ein paar Tage her.
Das ist bei mir 40 Jahre her, ja.
Bei mir ist es auch schon 35 Jahre her.
Ja.
Und ich glaube schon, dass ich ein bisschen was getan habe in den Menschen.
Wahrscheinlich,
also,
ja.
Was genau. immer wieder gibt es ja auch Pressemitteilungen, gekürt fürs beste Menschenessen.
Ja.
Da ist Hamburg auch manchmal dabei.
Ja.
Und ich glaube, dass schon an einzelnen Standorten auch viel frisch gekocht wird.
Ja.
Dass es ein bisschen davon abhängt, was man sich so bestellt als Student.
Genau, das ist wichtig.
Glaube
es gibt ja heutzutage ja auch tatsächlich viel mehr Salat und Gemüse und Rohkostangebote
und vegane
Sachen.
Ja, genau. Das gab es zu
das
deiner Studentenzeit nicht und zu meiner
Nein,
auch nicht.
Da gab es ein Gericht oder so und das musste man dann essen.
Und es gab irgendwie Tiefkühlpizza, die dann aufgebacken wurde und solche Sachen.
Ja,
ich habe kaum in der Mensa gegessen.
Es war scheiße, ich auch nicht, ungern.
Ja.
Aber das kann natürlich sein.
Ja,
aber das ist dann, da gibt es wirklich schwarz und weiß, ne?
Okay.
Beim Mensaessen, ja.
Ihre letzte Frage war noch, warum sollte man keinen 10% Joghurt kaufen, wenn Fett doch gar nicht so böse ist?
Nee, Fett ist nicht so böse, aber am Ende enthält er doch eine Menge Energie.
Mhm.
Ja? Fett ist halt doch ein großer Energieträger und es hängt dann davon ab, wie viel Fett ich sonst noch so esse. Ich würde dann gucken, esse ich insgesamt sehr fettreich, dann würde ich damit auch vorsichtig sein. Wobei jetzt zum Beispiel ein fettreicher griechischer Joghurt auch sehr eiweißreich ist auch wiederum.
Mm.
Das macht uns satt. Und die Mischung von Fett und Eiweiß verzögert die Magenentleerung und hält uns länger satt. Also das muss man da ein bisschen abwägen, wenn man sich sonst gesund ernährt, ist das aber in Ordnung.
Du hattest ja letztens mal über Joghurt, Magerquark und Skyr gesprochen.
Ja.
Das war auch eine Hörerfrage.
Ja.
Und ein paar Kollegen haben noch nie von Skyr gehört.
Mhm.
Und ich finde, das ist ja ein wunderbares Produkt.
Mhm.
Und es ist ja so fast fettfrei und man schmeckt es aber nicht.
Mhm.
Es schmeckt
mhm.
viel gehaltvoller, als es ist. Also ich finde, Skyr ist ein ganz wunderbares Produkt.
Ja, also kann ich auch mal nur sagen, mal was Neues ausprobieren.
Mhm.
Und vielleicht ist das das Lebensmittel, was euch irgendwie anmacht und was tatsächlich euer Leben auch verändert. Eiweißreich, macht lange satt, verhindert das Snacken. Also tatsächlich, wenn einem das schmeckt, super. Ja.
Ist ein wunderbares
Produkt. Einmal ausprobieren.
Genau.
Offen sein für Neues, das ist
Ich weiß.
Ja.
Und zwar nicht nur das, was neu in der Werbung kommt.
Genau. Das meinte ich natürlich nicht. Ja, genau.
Sondern
ja.
Skyr gibt es ja jetzt auch schon ein paar Jahre.
Das Rezept. Verordnet von Dr. Riedel.
Was hast du uns denn heute mitgebracht?
Und ich habe hier ein Hähnchen-Blumenkohlsalat.
Mm.
Was ich immer toll finde bei solchen Gerichten, ist die Mischung von warm, heiß und kalt.
Mhm.
Das finde ich ganz toll. Das ist total frisch. Und dieser Blumenkohl, das ist ein Lebensmittel, was tatsächlich einen flachen Blutzuckerverlauf macht. Und Kohl wirkt sogar auch präventiv gegen Diabetes. Das ist ganz toll. Und wenn man Hähnchen dazu macht, Hähnchen macht einen sehr, sehr flachen Blutzuckerverlauf. Das ist etwas besseres Fleisch als das rote Fleisch zum Beispiel, wenn es auch um das Diabetesrisiko oder überhaupt das blutzuckersteigernde Risiko geht. Und man könnte hier auch theoretisch, wenn man sagt, ich möchte das jetzt richtig vegan haben, könnte man hier auch noch Hülsenfrüchte reinmachen, das könnte man auch machen. Oder Tofu, das ist auch machbar. Das muss nicht unbedingt Hähnchen sein. Das Tolle dabei ist, das Mango-Dressing. Ja? Ein bisschen Mango, saure Sahne, Zitronensaft. Also wer will, kann jetzt auch eine vegane Sahne nehmen. Currypulver, Salz, Pfeffer. Diese Mischung, finde ich, von Frische und Säure mit dem warmen Hühnchen, kannst auch kalt essen, klar, natürlich, das können wir dann mit zur Arbeit nehmen, ist total lecker. Ich mag das. Wie findest du es?
Herrlich.
Ach, schön. Du bist immer so ein dankbarer Abnehmer für gesunde Sachen.
Ja, auch für gesunde, aber einfach für leckere Sachen.
Ja, für leckere
Sachen. Das ist ja immer
wichtig.
Also wenn du mir nur mit gesund und Grünkernbratling kommen würdest, dann wäre ich nicht begeistert.
Habe ich ja auch noch.
Es muss halt immer was dabei sein, was ich richtig gerne mag. Und ich mag halt jede Art von eigentlich mag ich jede Art von Gemüse, aber vor allem mag ich auch Salat und die Kombi. Und vor allem passt mir ganz prima. Ich habe gerade einen Blumenkohl gekauft, weil der aus irgendeinem Grunde im Angebot war, was im Winter, im Februar jetzt nicht unbedingt, Februar und März ist nicht die Zeit für solche Geschichten, aber...
Du kannst ihn schön raspeln,
ja,
der ist so knackig.
Ich
liebe das, ich habe das auch mit Tarek Rose, haben wir das häufiger mal gemacht. Blumenkohl so geraspelt als Salat, ist wenig bekannt und ich finde es total lecker, ja. Super.
You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job posts seen on other job sites. With Indeed's sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ13. Just go to Indeed.com/PODKATZ13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.
Finde ich sehr gut. Aber es wäre schön, wenn du gekocht hättest. Du wolltest das letztes Mal, hast du schon gesagt, du würdest mal
ja,
kochen. Hast du
ja,
wieder nicht.
Ja, übrigens haben wir hier auch noch Nüsse drin. Ne? Also
ja.
Das ist ein, ne? Nüsse,
oh,
glatt,
Blutzucker. Ich könnte schwelgen jetzt, ja. Wenn das vor mir wäre.
Also so geht Blutzucker, Kurven, flaches Essen und uns satt machen ist es auch noch.
Sehr gut. Sehr schönes Rezept. Gefällt mir wieder sehr gut. Matthias, das war wieder eine große Freude.
Sind wir schon
vielen Dank.
Fertig, ja.
Ja. Ich bedanke mich ganz herzlich auch bei euch, dass ihr wieder zugehört und zugeschaut habt. Wenn ihr eine Folge verpasst habt, ihr findet sie auf allen gängigen Plattformen. Und die Rezepte findet ihr auf abendblatt.de und natürlich auf unserem Insta-Kanal So geht gesunde Ernährung. Dauert immer ein paar Tage, aber auf abendblatt.de habt ihr es. Sobald dieser Podcast erscheint, ist es da auch online. Matthias, hast du noch eine Message für unsere
Ja, danke Zuhörer? Für die Moderation und die Fragen. Wer jetzt noch nicht genug hat von den vielen Neuigkeiten, der abonniert am besten den Newsletter auf myfooddoctor.de. Der kostet nichts und hat viele tolle Recherchen. Und wer mich live sehen möchte mit meinem neuen Programm mit Longevity-Einheiten und auch vor allen Dingen ist deine Psyche gesund, diese Themen habe ich da mit drin, der kann mich sehen in Köln Mitte März und in Berlin und auch in Hamburg im Juni in der Leihschale. Ja, vielleicht sehen wir uns da. Tschüss.
Auf jeden Fall hören wir uns wieder. Ich freue mich auf euch. Tschüss. Und für den Schnitt der heutigen Sendung danken wir wieder Heike Becker.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.